Danke, Jesus, für deine Gegenwart hier. I am a child of God. So, Annika, komm, ich gebe an dich. Du hattest vom Herrn gerade was gesehen, hast du mir gesagt. Dann sollst du das mitteilen.
Also ich habe vor dem Gottesdienst für den Gottesdienst gebetet und hatte einen Eindruck, und das war ein Bild, dass jemand eigene Wege geht. Es war wie so ein Tunnel und du hast Dinge im Verborgenen getan. Es waren wie eigene Wege, auf denen du unterwegs warst. Und Gott sagt, komm in mein Licht. Komm raus, komm in mein Licht. Hör einfach auf damit. Komm in mein Licht. Komm in mein Licht.
Guten Abend zu diesem ersten Neujahrsabendgottesdienst oder neuen Jahrabendgottesdienst, den wir hier haben. Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen. Gott ist hier, ist mitten unter uns. Wir als Gesamtleiter JEB und Citykirche Michelstadt-Darmstadt, wir hatten unsere 3 Tage Gebet und Fasten, wie wir sie jedes Jahr am Jahresanfang haben. Wir starten immer Donnerstag und enden dann am Samstag. Wir haben also gestern geendet. Wir hatten also eine ganz super Zeit hier gehabt. Gott war so stark da. Die Gegenwart Gottes war einfach grandios da. Und mit Berührung, mit Heilung, mit prophetischem und all diesen Dingen, was der Heilige Geist halt immer auch so mit hat. Eröffnet hatten wir den Donnerstagabend dann mit Serafin. Er hat ein sehr super Thema gehabt, Einheit. Da sollte er mal in der Gemeinde drüber predigen, vielleicht auch in 1, 2, 3 Sessions oder so. Einheit, so. Und es war total gut und super, und er hat auch etwas aufgezeigt, wie Einheit funktioniert. Funktioniert auch dadurch, dass einer bei dem anderen mit reingeht und eingreift, wir eine Einheit sind. Und was für die meisten wahrscheinlich ganz neu war, zumindest der Begriff war für mich auch neu, dass solange wir nicht integriert sind in Gemeinschaft, in Familie Gottes, solange bezeichnet die Bibel uns als Ausgerenkte. Wir sind ausgerenkt, wie ein Arm, der ausgerenkt ist. Der hängt zwar am Körper, aber er ist nicht in der Lage, Dinge zu tun. Und so hat Serafin am Donnerstagabend mit uns das Einrenkungsmanöver gestartet. War sehr gut und war sehr segensreich. Wir haben uns dann in einen früheren Livestream reingeschaltet mit Marc Dupont. War total super. Die Gegenwart Gottes, sie war so, als wenn du in dieser Konferenz bist, so war die Gegenwart Gottes hier. Mit dem, was dort geschah, geschah hier. Es war einfach fantastisch, total stark, die Tage, die wir erlebt haben. Und ich habe so gedacht auch, als ich mich entschied, dass wir uns zu Marc Dupont dahin schalten oder hier reinnehmen an diesem Freitag, da habe ich mich daran erinnert, dass ich in einem Dienst von Marc Dupont war oder im Diensten von Marc Dupont war 1998, also über 20 Jahre her. Und zwar war das irgendwie Januar bis März, ich kann es nicht mehr genau lesen, die Farbe auf dem Geschriebenen ist zu schwach geworden, aber so, da war ich in einem Dienst in Frankfurt von Marc Dupont, und er sprach damals so über die Gegenwart Gottes. Marita und ich, wir sind ja schon seit 1976 im Gemeindegründung und Gemeindebau. Und ich habe viel auch von meinem theologischen Wissen aus dem, auch aus Erleben mit Gott gemacht, habe immer viel für Gott gemacht, so dass ich mich dann irgendwann auch ausgepowert habe und bin, mein Mentor mir rät, mach doch mal ein paar Jahre Pause, denn so kannst du gar nicht weiterlaufen. Das habe ich dann damals gemacht, 1993, 94 etwa den Dreh. Und 1998 war ich, wie gesagt, in dieser Konferenz. Und was für mich da ganz anders war, ist, dass Marc von der Gegenwart Gottes sprach, die einfach da ist, die ständig präsent ist. Und ich erinnere mich noch, dann als er seine Predigt gehalten hatte, dann sagte er, so, und jetzt wollen wir alle ganz still werden. Jetzt kommt Gott in den Raum. Natürlich war Gott die ganze Zeit da, aber der Herr kommt in den Raum. Und ich kann euch sagen, wir waren 400 bis 600 Konferenzteilnehmer und wir saßen dort und es war auf einmal, als wenn durch die Tür ein unsichtbarer Nebel kam, eine unsichtbare Wolke. Und diese Wolke, die schlich sich durch alle Reihen der Konferenzteilnehmer. Und überall, von Reihe zu Reihe, schlich sich diese, ich sag's, für mich war es immer wie so ein unsichtbarer Wolkennebel. Sie schlich sich da durch. Und überall, wo Leute saßen, geschah Heilung, Befreiung. Leute, die dämonisiert waren, die Dämonen flohen aus dem Raum. Und Gott war da, einfach die Gegenwart Gottes da. Ich war ziemlich im hinteren Block. Und dann merkte ich, es geht jetzt in meinem Bereich so vor. Ich selber habe nichts gespürt, aber ich sah, wie es bei den anderen passierte. Und ich wusste, hier ist Gott. Es ist nochmal anders, als ich es theologisch weiß, theologisch gelebt habe, mit Gott gelebt habe, im Gebet gelebt habe. Er ist hier. Das hat einen sehr starken Eindruck auf mich hinterlassen, einen bleibenden, wo ich wusste, es gibt mehr, als ich die 20 Jahre bisher erlebt habe. Es gibt mehr. Und ich wusste, es gibt etwas von dieser manifesten Gegenwart Gottes, die in einem Raum sich bewegt. Und das war so stark. Und dreiviertel Jahr später etwa haben wir dann diese Gemeinde gegründet. In der Krone damals in Darmstadt. Und ich weiß noch, als wir dann 1998 sie gründeten, Anfang 99, es sprach sich rum, Leute haben gechattet und überall kam es rum, in der Krone sind Gottesdienste. Manche Leute haben gedacht, es wäre ein Joke. Und es kamen aus Süddeutschland welche Leute, Gläubige. Und wir waren dann Samstag auch unterwegs in der Stadt. Und die Leute, sie suchten uns irgendwo, was war, ganz weit unten im Süden. Und sie kamen, Gott hat gesagt, fahrt nach Darmstadt. Und dann kamen sie dorthin. Und dann haben sie gesagt, ja, haben wir sie eingeladen zu uns nach Hause, Marita und ich. Wir haben sie in unser Wohnzimmer eingeladen. Wir haben gesagt, okay, ihr seid da, schön, dass ihr gekommen seid. Lasst uns miteinander in unserem Wohnzimmer Gott suchen. Lasst uns mit Gott Gemeinschaft haben. Und so kamen sie. Und als wir in unserem Wohnzimmer waren und beteten, da kam die Gegenwart Gottes in dieses Wohnzimmer. So stark, dass keiner mehr laufen konnte. Und vielleicht waren nur ein oder zwei, ich weiß nicht, aber es war so stark. Und ich weiß, an diesem Abend mit den Leuten aus Süddeutschland, die dann da waren, sie kamen einfach, Gott sagt, geht dorthin, ich habe was für euch. Und dann kamen diese Leute in eine Gegenwart Gottes rein. Es konnte keiner mehr auf seinen Beinen zum Klo laufen. Wenn jemand zur Toilette musste, musste er auf allen Vieren kriechen, weil die Gegenwart Gottes so stark war, man konnte nicht mehr gehen. Man konnte nicht mehr gehen wegen der Gegenwart Gottes. Und so, ich sehe heute noch den einen Gast, wie er auf allen Vieren die Treppen runterkriecht und zum Klo geht. So, die Gegenwart Gottes war total stark. So, und ich wusste nur, hier ist etwas anderes. Ich habe auch mit Gott gesagt, wenn ich diese Gemeinde starte, dann darf das nicht mehr sein wie früher. Dann darf das nicht mehr sein, wie ich es bisher gewohnt bin. Ich brauche deine Gegenwart. Und ich brauche diese Gegenwart, wie die Gegenwart von Jesus da ist. Dann haben wir... Ich habe das heute Nachmittag noch mal kurz durchdacht. Die Reihenfolge hatte ich heute Morgen ein bisschen anders. Und dann geschah Folgendes. Ich weiß nicht, was Ende 2000, Anfang 2001. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber ich war wieder so in der Gegenwart Gottes, wie sonst auch. Aber diesmal passierte etwas anderes. Es war auf einmal, als hätte ich einen Feuerball im Bauch. Und ich konnte ihn sehen, ich konnte diesen Ball in meinem Bauch sehen, er war größer als eine Pampelmuse, also wenn, schon wie eine ganz dicke Pampelmuse, aber ein feuriger Ball. Und dieser Ball war in meinem Bauch und er brannte wie Feuer. Und ich war nicht in der Lage, mit Menschen zu reden über Gott und dergleichen. Ich war sehr still, was natürlich bei mir schon was heißen will. So, und ich war sehr still und ich merkte, das Feuer brennt. Und wenn jemand zu uns nach Hause kam und jemand mich was fragte und ich wollte antworten, dann habe ich nur ein paar Worte gestammelt und dann war es vorbei. Ich konnte nicht mehr reden wegen des Feuerballs in meinem Inneren. So, und diesen Feuerball trug ich. Und es war so stark teilweise im Büro, wenn ich arbeiten wollte, das war dann fast unmöglich, weil die Gegenwart war dann so stark, dass ich von meinem Büro schon runter bin, dann lag ich unter meinem Schreibtisch. Und die Gegenwart Gottes war so stark und die Ströme Gottes durchflossen meinen Körper. Immer und immer wieder, manchmal so stark, dass ich sage, Gott, hör auf, hör jetzt auf. Dann hört er auf, sage ich, oh nein, hör doch nicht auf. Also es war, manchmal habe ich gesagt, es bringt mich um. Es bringt mich um. Diese Gegenwart Gottes. Und ich weiß noch, dann in dieser Zeit waren Marita und ich dann in Dietzenbach. Wir waren im Baumarkt. Ich meine, das wäre diese Reihenfolge gewesen. Wir sind dort in einem im Baumarkt und ich gehe durch den Baumarkt und auf einmal ist die Gegenwart Gottes wieder massiver und ich hatte immer noch diesen Feuerball in meinem Bauch, der sich so anfühlte wie ein Feuerball. Und dann kam die Gegenwart Gottes im Baumarkt im Gang auf mich. Ich habe gedacht, jetzt liege ich gleich mitten im Baumarkt auf dem Boden. Und dann habe ich mich festgehalten am Regal und habe gesagt, Herr, was möchtest du sagen? Er sagt, ich möchte in Dietzenbach eine Gemeinde starten. Okay, wenn ich sowas höre, denke ich natürlich, ich bin gemeint, ganz klar. Also habe ich geguckt, die Gläubigen, die im Ort sind, waren aus verschiedenen Bereichen, waren Gläubige, die dort in der Stadt wohnten, die sich auch mehr oder weniger auch zum Gebet trafen. Und ich lud sie ein ins Hotel und habe gesagt, kommt doch einfach mal zusammen, ich würde gerne mit euch reden. Dann habe ich gesagt, Gott will in dieser Stadt Gemeinde bauen und wir werden sie auf jeden Fall bauen und es wird auf jeden Fall eine Pfingstgemeinde sein. Und ich will euch nicht irgendwo kompromittieren oder gegen euch gehen, gar nicht. Aber ich möchte euch einladen, wenn ihr meint, dass ihr an diesem Gottesdienst, wenn ihr meint, dass ihr an dieser Gemeindegründung teil sein wollt, dann lade ich euch dabei zu sein. Und sie waren alle dabei, was für mich wie ein Wunder war, aus verschiedenen Gruppierungen, verschiedenen gemeindlichen Hintergründen, die sagen, ja, wir wollen das. Und so haben sich verabschiedet, ein paar Leute blieben wir noch. Wir gingen dann in die Hotelhalle. Und dort war die Direktorin des Hotels, Leiterin des Hotels. Und ich sage, heute, wir stehen dort im Hotel und ich sage, ach, lasst uns einfach in diesem Hotel, lasst uns einfach nochmal beten und Gott verherrlichen, Gott anbeten. Und ich weiß noch, sie stand an meiner rechten Hand und ich spürte in meinem Inneren, Gott sagt, segne sie. Und dann habe ich gesprochen und gesagt, Vater, hier ist diese Frau, segne sie, berühre sie. Berühre sie mit deiner Gegenwart. Und die Kraft Gottes, die kam so stark auf sie, und sie brach in der Hotelhalle zusammen, in ihrem eigenen Hotel. Und sie hat eine Begegnung mit Gott. So, und das ist so, das hat also angefangen, mein Leben zu prägen, dass ich etwas merkte, oh, hier ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist etwas, das ist nicht theologisch, das ist Realität. Das ist echt, das ist manifest. Und das hat dann angefangen, mein Leben zu prägen. Und seit letztes Jahr im Juni, seit meinem 66. Geburtstag, hat sich das verschärft, noch verschärft. Denn seitdem nehme ich die Gegenwart Gottes noch intensiver, noch stärker wahr. Und ich bin jeden Tag 24 Stunden, weiß ich, er ist da, ich rede mit ihm. Ich wusste, weiß natürlich immer schon, er ist da. Aber trotzdem, es ist diese Gegenwart. Es ist diese Gegenwart vom Herrn, er selber, der da ist, wenn ich sage, seine Gegenwart, dann meine ich, er ist da. Er ist da. Und das ist es, womit ich jetzt laufe. Ich laufe mit dieser Gegenwart. Und ich weiß, nicht meine Theologie wird Menschen verändern, sondern die Gegenwart Gottes. Natürlich ist die Theologie, sein Wort wichtig, denn Jesus sagt, seine Worte sind Geist und Leben und sie zeigen uns, wie wir unser Leben leben und führen können. Und ich möchte dich heute Abend einladen, in diese Beziehung mit diesem unsichtbaren Gott zu kommen. Ich habe im vergangenen Jahr öfter darüber gesprochen, immer wieder, wenn ich hier war, in den Gottesdiensten, über die Gegenwart Gottes und dass wir diese Gegenwart pflegen müssen. Wir müssen diese Gegenwart Gottes pflegen. Eine Ehe funktioniert nur, kann nur funktionieren, wenn es ein gegenseitiges Pflegen gibt, ein gegenseitiges Miteinander, sonst funktioniert Ehe nicht, geht nicht. Und es ist genau, wenn wir die Gegenwart, die Beziehung mit Gott nicht pflegen, dann wird das nichts. Dann ist zwar der Wunsch Gottes da, diese pflegen zu wollen, aber wenn wir uns nicht darauf einlassen, diese Beziehung täglich mit ihm zu pflegen, wenn wir uns darauf nicht einlassen, dann funktioniert das nicht, dann entfernen wir uns. Und ich spreche nicht davon, dass wir uns hinsetzen und 16 Kapitel aus der Bibel pro Tag auswendig lesen und sagen, so Herr, jetzt war ich ja mit dir zusammen. Ja, er hat gesagt, ja, hast viel Staub aufgewirbelt vielleicht. Aber es ist diese Beziehung mit ihm, dieses, und ich greife es schon mal vorweg. Für mich ist in jeder Alltagssituation, ob ich krank bin, gesund bin, Sorgen habe, attackiert werde, man mir Dinge krumm nimmt, es gibt etwas, was ich standardmäßig sage. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Das beruhigt mich. Weil er da ist, genügt alles. Und ich weiß, nichts kommt an mich heran, was er nicht zulässt. Ich brauche nicht darum kämpfen. Ich brauche keine Parolen bekennen. Ich brauche nicht in Jesu Namen. Vater, du bist da. Du bist da. Du bist da. Und diese Gegenwart, sie macht alles anders. Gott ist für unsere Augen unsichtbar. Gott ist für uns auch in unserer Dimension, in der wir leben, unsichtbar. Paulus sagt, es gibt irdische Körper, die haben wir nun mal. Und der Paulus sagt, es gibt Wesen, die haben himmlische Körper, die man mit diesen Augen nicht wahrnehmen kann. Diese himmlischen Körper hat zum Beispiel Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die Engel, Dämonen, die haben Körper, die nicht von dieser Welt sind. Gott aber in der Lage ist, sich zu manifestieren oder auch, dass er Engeln erlaubt, manifestiert euch, zeigt euch und so weiter. Oder dass wir sie auch in Visionen sehen, obwohl wir, glaube ich, niemals die ganze volle Klarheit und Herrlichkeit sehen, denn das würden wir nicht aushalten, wir würden erblinden, wahrscheinlich tot umfallen. Also Gott das andere ist aber, dieser Gott, dieser Herr, dieser Vater und dieser Jesus und der Heilige Geist, und das ist ja, was Johannes in seinem ersten Kapitel, Vers 5 sagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und ist mit dem Sohn und miteinander. Da sind wir bei dem Thema von Seraphim. Gemeinschaft kann nur geschehen, wo wir in Einheit auch sind. Also Seraphim muss unbedingt mal drüber sprechen hier. Einheit, diese Einheit, die wir auch pflegen. Wir pflegen auch diese Einheit und Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Wir haben von unseren natürlichen Augen oder mit unseren natürlichen Augen haben wir nicht die Fähigkeit, Gott zu sehen und wahrzunehmen. Wir können ihn nur im Geist wahrnehmen, weil die Schrift sagt, ganz klar und deutlich, er ist unsichtbar. Zwei Verse zum Beispiel, 1. Timotheus 1,17. Das heißt, da heißt es, dem König, sagt Paulus an seinem Mitarbeiter Timotheus, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott. Gott ist für unsere natürlichen Augen unsichtbar, es sei denn, er manifestiert sich. In 1. Timotheus 6, Vers 16 heißt es, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Also Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Ich habe euch letztes Jahr in dem letzten Gottesdienst, in dem ich abends hier war, hatte ich euch Bilder gezeigt von dem Thron Gottes, wie Menschen versucht haben, ihn darzustellen. Denn du musst wissen, während wir hier sind, gibt es, diese Welt vergeht. Alles, wo dein Stuhl, auf dem du sitzt, der wird mal weggehen. Das Kissen, das dein Bobbes gerade ein bisschen Erleichterung schafft, weil du und ich so knochig gebaut sind und die Knochen sich dann leicht durchdrücken. All das, das vergeht. Das wird alles einmal nicht mehr sein. Dieses Gebäude wird nicht mehr sein. Sogar diese Erde wird nicht mehr sein, sagt Gott. Es wird alles mal weg sein. Das musst du dir vorstellen. Aber das Unsichtbare, sagt Gott, das, was ihr mit euren Augen nicht wahrnehmen könnt, das bleibt ewig. Und Gott, wenn wir in die Offenbarung schauen, da wird uns gezeigt, wie es jetzt dort ist. Er sitzt auf seinem Thron. 24 Älteste sind 24 Stunden Tag und Nacht um seinen Thron. Und sie beten ihn an, sie beten ihn an, sie beten ihn. Weißt du, haben wir das Bild noch, da, Steffen, vom letztes Mal? Gucken wir, da war irgendwas mit den Thronen, sonst ist auch nicht schlimm. Und dann haben wir gesehen, sie sind auf einer Plattform, wie auf einem kristallenen Meer. Und dann setzen sie ihre Kronen ab und werfen sie nieder vor Gott. Und sie beten an und sie beten an und sie beten an. Könnte in einer E-Mail sein von Sonntag vor... Genau, da haben wir es doch schon. Genau. Und nochmal ein Bild zurück. Ja, schau mal. Dort in Ewigkeit gibt es, da wo du und ich nicht reinschauen können, Da sitzt Jesus jetzt real auf dem Thron, inmitten von Engeln. Und er ist auch hier gegenwärtig. Warum kann er das? Weil er allgegenwärtig ist. Im rechten Bild, wir sehen die 24 Ältesten, die um den Thron sind. Nächstes Bild, bitte. Die Ältesten, die ihre Kronen niederwerfen und ihn anbeten und ihm Ehre geben. Das ist zur Zeit, während wir hier sitzen, in der sichtbaren Welt, ist das in der unsichtbaren Welt Realität. Das ist Realität. Haben wir noch eins? Ich weiß gar nicht. Guck mal. Ja, da, inmitten der Engel. Das ist Realität. Die Bibel sagt, wir sind, als wir uns bekehrt haben, zum Haushalt Gottes gekommen, zur Familie Gottes und zu Milliarden von Engeln sind wir hinzugekommen. Dieser Raum heute Abend, der ist hier voll von Engeln. Macht die 24 Ältesten, dass wir auch einen Eindruck kriegen, dass wir uns auch ruhig neigen sollen. Also sind ja nur drei auf dem Bild drauf. Ein Bild zurück, bitte. Ja, genau, das lass drauf. 24, sie beten Gott an, unentwegt, unentwegt. Und die Bibel sagt, jeder von uns hat seinen Engel. Die Engel sind hier im Raum, du siehst sie nicht. Ich habe oft Engel gesehen in Gottesdiensten, ob es nun hier war oder ob es in anderen Gottesdiensten war. Manchmal hat Gott einfach Freude daran, sagt, guck Herbert, was sie gerade machen. Und dann schaue ich sie mir an, was sie machen oder wofür sie gesendet worden sind. Die Engel sind präsent, sie sind gegenwärtig. Und er sagt, Gott wohnt in diesem unzugänglichen Licht. Und er sagt, dass das Wort, er wohnt, er bewohnt ist, da heißt Eukeo, wohnen, bewohnen. So wie du und ich eine Wohnung, ein Haus bewohnen, so bewohnt Gott seine himmlischen Örter mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit den Engeln. Und er sagt, den keiner gesehen hat, auch nicht sehen kann. Das nicht sehen kann heißt Dunamai. Dunamai heißt, kommt von Dynamis. Dynamis heißt innewohnende Kraft. Als wir uns bekehrten und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, dann sagt die Bibel, haben wir Gottes Kraft in uns bekommen und jetzt haben wir ständig in uns wohnen Gottes, Gott selber, er mit seiner Energie, mit seiner Kraft und er selber hat uns aufgeladen mit seiner göttlichen Energie. Und er sagt, wir können, wir sind Dunamai, wir sind nicht fähig, wir haben nicht die Fähigkeit, das mit unseren natürlichen Augen zu sehen. Und doch ist es gerade voll Realität. Wir haben aber nicht die Fähigkeit, es zu sehen. Es sei denn, in einer Vision, Gott öffnet uns einen Einblick, wie beim Johannes. Und Johannes sagt, das habe ich gesehen. Und dann schildern wir Dinge. So, in Kolosser 1, nun lass jetzt aber, Gott wollte ja nicht im Verborgenen bleiben. Gottes Absicht ist schon immer gewesen, ich möchte doch mit den Menschen leben. Das war ja der Anfang mit Adam und Eva im Paradiesgarten. Dort war er jeden Tag mit ihnen zusammen. Sie unterhielten sich. Sie reden, Adam sagt, du, dieses lange Vieh mit dem langen Hals habe ich Giraffe genannt. Was denkst du, Gott? Gott sagt, gute Idee. Ja. So, verstehst du, sie waren dort zusammen. Aber es gibt immer noch einen Unterschied zu Adam und Eva und zu uns. Gott war bei Adam und Eva, aber seit Jesus gestorben, begraben, auferstanden, zum Himmel gefahren ist, der Heilige Geist gesendet, seitdem wohnt Jesus in uns. Dieses Erlebnis hatten Adam und Eva nicht. Das musst du verstehen. Die Propheten im Alten Testament, auf ihnen war der Heilige Geist. In uns, die wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, ist der Heilige Geist in uns und nicht nur auf uns. Er ist in uns. Wir sind in einer ganz neuen Position. Wie stark, wie grandios. Aber Gott sagt, mit Adam und Eva, es war super, habe ich mir vorgestellt, mit Menschen jeden Tag zusammen zu sein. Dann kam der Sündenfall. Aber dann kam Jesus zum Zeitgott. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Da steht, als der Kairos erfüllt war. Kairos sind Zeitpunkte, von Gott festgesetzte Zeitpunkte. Kairos. Im Gegensatz zu Chronos. Chronologie, unser Wort Chronologie kommt her. Chronos ist Zeitabläufe. Aber es gibt von Gott festgesetzte Zeiten. Zum Beispiel meinen Menschen, sie können sich zu Gott bekehren oder von ihren verkehrten Wegen abwenden, wann immer sie es möchten. Das kannst du aber nicht. Du musst wissen, du kannst dich nicht bekehren, wann du willst. Sondern der Zeitpunkt ist dann, wenn der Heilige Geist das Herz erleuchtet. Und deshalb sagt der Hebräerbrief, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dich nicht. Denn wenn du dein Herz verhärtest, geht es dir wie Israel, dass du weiter durch die Wüste wanderst. Das ist nicht Gottes Absicht. Wir hatten erst ein Bild, das Annika hier auch sagt, wo das Gott ihr gezeigt hat vor dem Gottesdienst. Jemand, der seinen eigenen Tunnel gräbt, sein eigenes Ding macht und nicht ins Licht kommt. Und Gott sagt, komm endlich ins Licht. Wenn Gott so ein Bild sagt, so eine Botschaft sendet, dann ist jemand hier, der heute von irgendeinem Bereich seines Lebens umkehren muss. Wenn du heute davon, von deinem eigenen Weg nicht umkehrst, dann wirst du morgen nicht die Gelegenheit haben, davon umzukehren. Ich sage es dir, weil der Kairos ist heute. Heute ist der Punkt, umzukehren. Wenn du sagst, ich werde es morgen machen, es wird dir nicht gelingen. Du kannst auf Waschbetonplatten laufen und deine Knie wundtreiben. Ich kenne das. Ich habe Kairos-Zeitpunkte als junger Christ verpasst. Und dann habe ich hinterher gedacht am nächsten Tag, oh, ich muss es doch, ich muss zu Gott. Und ich habe auf Waschbetonplatten mit nackten Beinen gekniet, habe gesagt, Gott, ich will dich doch, ich meine es ernst. Aber ich bin Monate gewesen und Gott hat nicht geantwortet, bis ein neuer Kairos da war. Gott ist souverän. Wir bestimmen nicht, wann wir uns bekehren können. Deshalb ist so wichtig, auch wenn du heute dieser Tunnelgräber bist, der du dein Ding machst, es ist Zeit, damit aufzuhören. Heute ist die Gelegenheit für dich in einen Neustart. Sonst wirst du, muss ich dir so sagen, wirst du weiterlaufen wie bisher und dein Leben wird schlimmer werden und nicht besser. Kolosser 1, also Gott hat dann gesagt, ich will aber, dass Menschen mich anfassen können, dass Menschen mich berühren können. Und so schickte er Jesus. Und von Jesus heißt es, er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Gott sagt, ich werde meinen Sohn schicken und mein Sohn wird das perfekte Ebenbild meiner Person sein. Deshalb heißt es in Kolosser 1, 5, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Das Bild, das ist das Wort Icon, Bild, es bezeichnet eine plastische Darstellung, ein Bild, so wie ihr Jesus anschaut, Gott sagt, so sehe ich aus. So wie Jesus sich gibt, wie er ist, so bin ich. Oder Hebräer 1, 3, er, Jesus, ist die Ausstrahlung, Abugasma, Abglanz, Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Jesus ist die Ausstrahlung und der Abdruck. Das Wort für Abdruck bei uns im Griechischen, das Wort ist Charakter. Es bedeutet der Charakter, die Prägung Gottes, der Abdruck, Abbild. Er entspricht total Gott. Gott sagt in seinem Wort, wenn du meinen Sohn betrachtest, wenn du ihn anschaust, dann weißt du, so sehe ich aus, so bin ich. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, lies die Evangelien. Lies die Evangelium und schau dir die Evangelien an, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat, wie er getan hat, wie er sich benommen hat. Und dann weißt du, so ist Gott. Jesus selber sagt, wer in Johannes 12, 45, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. In Johannes 14, 9, Philippus, und du siehst, man kann manches Mal Leute sagen, oh, wenn ich Jesus leibhaftig hätte, dann würde ich alles erkannt haben. Nee. Der Philippus war 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs. Und jetzt ist kurz vor der Kreuzigung. Und Jesus und Philippus sagt, Jesus, könntest du uns mal den Vater zeigen? Dann sagt Jesus, und Jesus fällt aus allen Wolken. Jesus sagt, Philippus, ich bin doch so lange Jahre jetzt mit euch. Und du sagst, zeig mir den Vater. Philippus, guck mich an. Wer mich sieht, sieht den Vater, Philippus. Philippus, aha. Verstehst du, kennst du den? Aha. Also man sitzt manches Mal mitten im Margarinefass und sucht nach Margarine. Okay, gut, vielleicht ein schlechtes Bild jetzt, aber fiel mir gerade nur so ein. Okay, also verstehst du, es ist so wichtig. Und er hat es nicht gesehen. Jesus sagt, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. So wie ich bin, ist der Vater. 2. Korinther 4, 4. Er sagt den Ungläubigen, und wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, kannst du diesen Jesus nicht sehen. Geht nicht. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt die Gedanken verblendet hat. Die Bibel bezeichnet Satan als Gott dieser Welt. Lass es mich auf eine einfache Formel bringen, um ein paar Dinge zusammenzubringen. Du und ich, die wir zu Jesus gehören. Wer ist unser Gott? Gott der Vater des Herrn Jesus Christus. Er ist unser Gott. Wenn du hier bist und Jesus Christus ist nicht dein Herr, dann ist Satan dein Gott. Kein Mensch auf dieser Erde lebt ohne Gott. Entweder hast du Satan zum Gott oder du hast Jesus zum Gott. Es gibt nichts anderes. Weil wenn du sagst, den Jesus will ich nicht, dann entscheidest du dich automatisch, ich akzeptiere den Gott dieser Welt und dadurch bist du automatisch unter Satan. Automatisch. Und du kannst das nur ändern, indem du Jesus aufnimmst und dann wird der Vater des Herrn Jesus Christus dein Gott und dann kommt neues Leben in dich hinein. Und dieser 2. Korinther 4, Vers 4 sagt die Schrift, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt die Gedanken verblendet hat, warum verblendet er sie? Warum? Damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht, also Gottes Abbild ist, nicht sehen können. Satan tut alles, um Menschen zu blenden, ihre Gedanken zu verwirren, ihre Gedanken mit anderen Dingen zu füllen, weil er weiß, wenn ein Mensch Jesus erkennt und diesen Jesus zu seinem Herrn macht, dann weiß Satan, den habe ich verloren. Und das will, er will dich behalten, wenn du ohne Jesus bist, auch hier im Internet. Wenn du ohne Jesus bist, komm heute zu Jesus, weil du musst wissen, Satan will dich behalten und er wird die Festung in deinem Leben immer stärker ausbauen, weil du gehörst zu seinen Lieblingen, solange du ohne Jesus bist. Wenn du aber zu Jesus kommst, wird er dich hassen. Aber das macht ja auch nichts. Er ist ja besiegt. Apostelgeschichte 17, Vers 27. Gott sagt, ich will, dass sie mich suchen. Und dann steht bei uns, ob sie ihn vielleicht finden und ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten. Er ist doch nicht fern von jedem. Selbst wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast und du sitzt da, Jesus ist heute bei dir, ob du hier bist oder im Internet. Jesus ist jetzt bei dir und du kannst sagen, Jesus, ich will dich. Dann kommt Jesus gerade da, wo du bist, in dein Leben. Apostelgeschichte, Gott sagt, ich will, dass sie mich suchen. Bei uns steht, dass sie vielleicht suchen. Das griechische Wort heißt ara und bedeutet denn dann oder kommt von airo und heißt, Gott wünscht, dass sie mich aufnehmen, dass sie mich in ihr Leben aufnehmen. Und Gott sagt, und dann kommt ihr in diese herrliche Position, dass ihr mich tasten könnt, dass ihr mich fühlen könnt, dass ihr meine Gegenwart wahrnehmen könnt, dass ihr merken könnt, ich bin da. Gottes Wille ist, Gott ist ein Beziehungsvater. Jetzt sagt die Schrift, als wir Jesus aufgenommen haben, und das ist ja besonders gut für uns Gläubige, das zu wissen, dieser Jesus, er wohnt in dir und er sagt, er wird in Ewigkeit bei dir sein. Jesus sagt, ich werde in Ewigkeit bei euch sein. Er sagt, mein Vater und ich, so sagt er, bevor er gekreuzigt wurde, ich werde gehen, aber mein Vater und ich, wir werden zu euch kommen und dann werden wir euch wohnen. Nach der Auferstehung werden wir zu euch kommen und wir werden in euch wohnen. In Johannes 14, 19 fährt er dann sofort noch eine kleine Weile, interessanterweise noch ein Mikron, ein ganz bisschen Zeit. Er sagt, das ist nämlich jetzt, das wird jetzt ganz kurz passieren, noch ein Mikron, ein kleines bisschen noch und dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Im Moment lief er noch rum. Alle sahen ihn. Sie haben gerade noch ihn auf dem Esel Hurra geschrien, gelobt sei der König, der da kommt. Sie haben ihre Mäntel ausgezogen, sie haben Palmzweige auf die Straße gelegt. Man sah ihn. Aber Jesus sagt, noch ein Mikron, klein bisschen noch, werden diese alle mich nicht mehr sehen, weil ich nämlich in eine andere Welt gehe. Aber, sagt er, ihr aber werdet mich sehen. Ihr aber werdet mich sehen. Wir sind berufen, in einer Beziehung mit Gott zu sein, wo wir täglich mit ihm sind, mit ihm sehen. Und ich liebe diese Gegenwart. Und weißt du, ihr habt es ja mitbekommen, ich war ja zum Jahreswechsel, hat es mich ein bisschen umgehauen. Ich hatte eine ziemlich starke Bronchitis und ein anderes Problemchen noch. Und ich muss sagen, ich hatte mich am letzten Samstag vorbereitet für den Gottesdienst hier morgens und nach der Predigt, dann war ich klatsch, flach. So, ich habe nur gewusst, das schaffen wir, da kommst du jetzt. Ich habe mich hingelegt und ich war bis Dienstag im Bett. Schönes Neujahrsstart, ne? Schlafen. Ne? Ich habe aber keine Seligpreisung gefunden, dass selig sind, die da schlafen. Aber gut, aber ich kam nicht mehr hoch. Ich lag da. Weißt du, was das Tolle aber bei dem Ganzen ist? Du liegst da und sagst, wie gut, Gott, dass du da bist. Und seine Gegenwart ist da. Und du liegst da, es geht dir nicht gut. Ich sage, Vater, ich brauche jetzt einfach mal so eine Berührung wieder von dir. Und dann liegst du da, krank. Aber durch deinen Körper strömt die Kraft Gottes, wie Strom. Oder ich sage, Vater, ich brauche jetzt einfach mal deine Nähe. Und auf einmal merke ich, wie im ganzen Leib, es wird alles warm. Er äußert, sagt, ich bin da. Ich weiß, er ist da. Für mich ist etwas klar, ob es mir gut geht oder nicht gut geht, spielt überhaupt keine Rolle. Eines meiner ersten Dinge, wenn Sorgen an mich rankommen, wenn mich jemand attackiert, dann sage ich, danke, dass du da bist, Herr. Danke, dass du da bist. Und dieser Friede bleibt. Warum? Ich weiß, er ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Danke, dass du da bist. Noch eine kleine Weile, ihr werdet mich nicht sehen. Die Welt wird mich nicht sehen, aber ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet ihr auch leben, sagt er. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch bin. Wir wissen doch, dass er in uns lebt, die wir zu Christus gehören, richtig? Er lebt in uns. Und wir wissen auch, dass wir in ihm sind, von ihm umgeben sind. Wir wissen es. Matthäus 28, 20 sagt Jesus, ich bin mit euch jeden Tag bis zum Ende dieser Welt, bis zum Ende dieses Zeitalters. Ich bin jeden Tag, das ist ein Versprechen. Sagt nicht, ich throne im Himmel, guck auf euch herab und guck, dass ihr irgendwie glatt über die Bühne kommt. Nein, er sagt, ich bin bis zum Ende bei euch. Bis zum Ende bei euch. Entweder es stimmt oder er hat gelogen. Wenn er gelogen hat, kommt er in die Hölle. Aber Gott kann nicht lügen, er kann es nicht, geht nicht, sagt die Schrift. So, oder Paulus sagt in Kolosser 1,27, er sagt, das Geheimnis, das von den Weltzeiten her verborgen war, Gott hat es niemand verraten, sagt Paulus im Kolosserbrief Kapitel 1. Gott hat es für sich behalten. Und das nämlich jetzt, wo Christus auferstanden, wir ihn aufgenommen haben, jetzt ist ein neues Zeitalter. Christus wohnt jetzt in gläubigen Menschen. Er wohnt nicht mehr in Gebäuden, er wohnt in Menschen. Das ist das Neue. So, und weißt du, was Paulus noch schreibt? Paulus sagt, hätten die Fürsten und die Gewalten, also hätte Satan das gewusst, dass nach dem Tod und Auferstehung Jesu Christus in uns wohnen würden, sagt die Schrift, Satan hätte Jesus beschützt und verteidigt und alles getan, damit er bloß nicht stirbt. Aber, sorry, lass mich mal so sagen, Satan hat die Arschkarte gezogen. Du kannst dich auf diesen Jesus, der in dir wohnt, der in dir lebt, du kannst dich auf ihn stützen und du kannst dich auf ihn verlassen. Und ich lade dich ein, lebe mit ihm, verlass dich auf ihn, stütze dich auf ihn, jede Sekunde deines Lebens. Wenn ich etwas verkehrt mache, was sage ich dann? Wenn mir ein Fehler unterläuft, dann sage ich, danke Vater, dass du da bist. Warum? Weil ich weiß, er ist der Einzige, der mir aus der Patsche helfen kann. Er ist der Einzige, der meine Fehler korrigieren kann. Wir können Fehler menschlich korrigieren, vielleicht durch eine Entschuldigung, aber niemand von uns kann verletzte Herzen heilen. Niemand von uns kann, was im anderen zerstört ist, gesund machen. Das kann nur Gott. Und dann dieses Wissen, egal was geschehen ist, was vielleicht auch durch dich oder mich geschehen ist an anderen, dieses Wissen, danke Gott, du bist da und du kümmerst dich. Natürlich sage ich auch, vergib mir Herr, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Vergib mir, reinige mich, das sagen wir ihm, wo wir Fehler begangen haben. Aber mein erster Satz ist eigentlich immer mein erstes Wort. Egal was passiert, Sorge oder wenn Angst herankommen will, danke Herr, dass du da bist. Wenn Bedrängnis kommen will, oh, danke, Herr, dass du da bist. Das ist sofort mein Schutz, weil ich weiß, er ist da. Es ist nicht ein Bekenntnis. Danke, dass du da bist, danke, dass du da bist, danke, dass du da bist. Du glaubst, Herr, danke, dass du da bist. Nein, ich weiß, er ist da. Ich weiß, er ist da. Bis zum Umkippen, bis zum Sterben. Ich weiß, er ist da. Egal, wo ich mich bewege, egal, ob es mir gut geht oder schlecht geht, er ist da. Und das ist dieses Wissen. Und dieses Wissen kannst du pflegen. Wie kannst du dieses, du kannst es aufbauen in dir und pflegen, indem du anfängst in jeder Situation deines Lebens. Wenn Angst an dich kommt, danke Herr, du bist da. Vielleicht sagst du, Herr, vielleicht sprichst du mehr mit dem Vater. Jeder von uns ist unterschiedlich. Dann sag, danke Vater, dass du da bist. Manche sagen, oh, mit Vater habe ich immer mein Problem gehabt. Ich habe es lieber mit Jesus. Mein Vater war ein böser Mann. Ja, meiner auch. Ich habe die ersten Jahre nur mit Jesus zu tun gehabt, weil mein Vater ein schrecklich brutaler, gewalttätiger Mann war. So, du musst dir vorstellen, als kleiner Junge, der bindet seinen Sohn im Stall an und peitscht ihn aus. Ohne Grund. Ganz einfach, weil mein Vater böse war und immer einen Anlass suchte, zu schlagen oder andere zu quälen. So, wir haben als kleine Kinder zusehen müssen, wie er unsere Mutter ausgepeitscht hat. All diese Dinge. Also Vater, da war nichts gut mit Vater. Da war nichts gut mit Vaterbeziehung. Aber weißt du, ich lernte Jesus kennen. Aber dann lernte ich durch den Apostel Paulus kennen, dass der Paulus so viel mit dem Vater spricht. Dann habe ich gesagt, wow. Dann habe ich dann gesagt, Vater, du bist gut. Du bist nicht wie mein Vater. Und so fing ich an, mit dem Vater zu sprechen. Jetzt spreche ich meistens mit dem Vater. Aber je nachdem, welche Situation ist, manchmal spreche ich mit dem Vater, manchmal mit Jesus, manchmal mit dem Heiligen Geist. Wenn ich hier in diesen Gottesdienst komme, ich sage, Heiliger Geist, ich übertrage dir den Gottesdienst. Weil die Bibel sagt, er ist zuständig für die Dinge, die heute Abend passieren, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn du dich darauf einlässt, wird er dich heute Abend berühren. Dann kannst du heute Abend einen Touch mit Gott haben, eine Berührung mit Gott. Ganz persönlich. Wir haben das heute Morgen erlebt. Es sind einige Leute hier. Sie standen nur in der Gegenwart Gottes und der Heilige Geist berührte sie. Ganz einfach, weil er hier anwesend ist. Das ist sein Job, das ist sein Auftrag von Gott, diese Dinge zu tun. Und er offenbart uns, er zeigt uns, wie der Vater ist. Er zeigt uns, wie Jesus wirklich ist. Ich liebe den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und weißt du, Gott sagt, wir können es auf ihn stützen. Beispiele Altes Testament. Gott ist zuverlässig. Ihr kennt die Geschichte in Daniel 3 sicherlich von Sadrach, Mesach und Abednego. Sonst liest sie heute Abend zu Hause nach. Diese drei Jungs, die sind da und haben gesagt, wir werden nur Gott anbeten. Der König des Landes kommt und sagt, hört mir auf damit. Ich werde angebetet und niemand anders sonst. Aber diese drei Jungs sagen, nein, wir werden Gott anbeten. Wir werden nicht einen Menschen oder seine Statuen anbeten. Das werden wir nicht tun. Dann sagt er, dann kommt ihr in den Feuerofen. Und dann wollen wir doch mal sehen, sagt der König, ob dieser euer Gott euch denn jetzt nun mal retten kann. Dann sagen die drei Jungs, weißt du, König, Gott ist in der Lage, uns zu retten. Wenn er uns rettet, ist okay. Wenn er uns nicht rettet, ist auch okay. Eins musst du wissen, er bleibt immer unser Gott. Das ist ein gutes Statement. Weißt du, was macht dieser König? Er sagt, oh Jungs, ich bin tief beeindruckt von euch. Oh, so Kerle, so mutige Glaubenskämpfer habe ich noch nie gesehen. Nein, schau mal, er schnaubt vor Wut. Er ärgert sich. Und er sagt, Leute, den Feuerofen 7-mal heißer machen. Wir werden ihnen zeigen, wer Gott ist. Ich bin Gott und nicht ihr Gott ist Gott. 7-mal heißer. Und weißt du, es war damals wahrscheinlich auch billiger. Ich meine, man weiß ja, die Könige waren auch sehr reich. Na klar, ich meine, wenn du kein Gefängnis instand halten musst, sondern die Verurteilten einfach alle gleich in den Ofen schmeißt, ist natürlich eine billigere Variante. Brauchst keine Sozialabgaben, keine Lebensmittel, nichts besorgen. Ist schon eine einfache Möglichkeit, Straffällige zu entsorgen. Die kommen in den Feuerofen. Und er schmeißt sie rein. Da wäre ich heute auch schon verbrannt, wenn wir das in Deutschland so hätten. Und Gott sei Dank nicht, war ich doch in einem doch gewissen pfleglichen Zustand, bis auch zu dieser Zeit, als ich Jesus im Gefängnis kennenlernte. Weißt du, und dann 7-mal heißer. Dann nehmen sie diese drei Jungs und sie bringen sie an den Eingang dieses Ofens und sie schmeißen die drei rein. Und das heißt, der Ofen war so heiß, dass die sie reinschmissen, vor dem Ofen, vor Hitze, sofort tot umfielen. Und dann guckt der König, da wollen wir doch mal sehen. Und auf einmal sieht er, die Fesseln brennen, die sind los, da ist ja noch jemand im Ofen, das gibt's ja wohl nicht. Und die Jungs marschieren fröhlich im Feuer. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem 7-heißen Ofen, ob du da schon mal spazieren gegangen bist. Ich meine, du jammerst ja schon bei 38 Grad Hitze im Sommer. Dann geh mal in so einen Ofen. So, und er sagt, holt sie raus. Und sie sind, es heißt, sie hatten nicht mal Brandgeruch an ihrem Körper, an ihren Kleidern. Die Stricke verbrannten, ihre Kleider nicht. So Kleider hättest du wohl auch gern. Kannst du haben in der Gegenwart Gottes. Andere werden verbrennen, deine bleiben. Okay? So. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Daniel, seine Kollegen in diesem Königshaus, sie wollen dem Daniel eine Falle stellen. Sie sagen, es stört uns, dass dieser Daniel den Gott Israels, Jahwe, anbetet. Also gehen sie her zum König, sagen, König, du bist einfach so ein grandioser, wunderbarer König. So ein König wie dich hat die Welt einfach noch nicht gesehen. Und weißt du, wir hatten folgende Idee. Du solltest ein Standbild machen, das so aussieht wie du. Und in deinem ganzen Reich soll man dich anbeten, deine Statue aufstellen, vor dieser Statue niederfallen und dich anbeten. König sagt, ist keine schlechte Idee. Bastelst du auch gerade an deiner Statue? Glaub mir, die stürzt. Die stürzt. Nur er bleibt in Ewigkeit. Und dann dieser Daniel sagt, ich werde mich nicht niederknien. Ich werde dort nicht beten. Und er betet weiter zu Gott. Wenn wir die Schrift schauen, dreimal am Tag, er öffnet sein Fenster Richtung Jerusalem. Am Morgen betet er und er preist Gott. Am Mittag betet er und preist Gott. Am Abend macht er wieder sein Fenster auf und er preist Gott. Und dann sagt er, manchmal in der Nacht stehe ich auf und preise Gott. David pries auch sehr oft nachts Gott. So, und jetzt sehen das die Kollegen des Daniel und sagen, König, der widersetzt sich der Anordnung, der betet nicht dein Standbild an. Also gehen sie her, sagt der König, schade, er lässt den Daniel holen. Daniel geht her und sagt, ja, ich werde ihn nur anbieten. Dem König tut es in dem Fall sehr leid. Aber er sagt, mein Gesetz ist Gesetz. Wer meine Statue nicht anbietet, auch wenn ich dich sehr mag, du musst sterben. Du kommst in die Löwengrube. Wir sehen auch in diesem Fall einfache, billige Variante, Abgeurteilte zu entsorgen. Löwen haben immer Hunger, straffällige rein, die Löwen werden gesättigt. Und jetzt sind wir, da ist diese Löwengrube. Riesenmordskerle, viele, der Rachensaum, sie haben Hunger. Die sind teilweise über wahrscheinlich Tage, Wochen ohne Fressen gegeben. Das heißt, lies alte Geschichten nach. Wenn ein Gefangener oder ein Straffälliger, wenn er in diese Löwengrube geworfen wurde, er hat den Boden nicht erreicht. In der Luft haben die hungrigen Löwen ihn bereits zerfetzt und er kam überhaupt nicht heil auf den Boden an. Daniel weiß eins. Gott bleibt mein Gott. Wenn er mich bewahrt vor den Löwen, ist okay. Wenn er mich nicht bewahrt vor den Löwen, ist er trotzdem mein Gott. So, er wird reingeworfen. Und was geschieht? Die Löwen machen Platz. Ich weiß nicht, vielleicht ist er noch auf einen draufgeplumpst. Ich weiß es nicht. Genau steht es jetzt nicht drin. Kann auch passiert sein. Aber Daniel, er geht. Und diese Miezekatzen, die Löwen, sie gehen zur Seite. Und wenn wir schauen, du musst mir vorstellen, er blieb ja jetzt über Nacht dort drin. Und ich gehe mal davon aus, dass Gott seinen Engel gesandt hat. Und der hat ihm gesagt, so, Löwen, ihr schlaft jetzt mal die Nacht ruhig. Euren knurrenden Magen kümmere ich mich schon drum. Was weiß ich, wie ihr das gemacht habt? Keine Ahnung. Und Daniel, er schläft seelenruhig zwischen den Löwen. Am nächsten Morgen kommt der König, Daniel! Ich hätte nicht gleich Ja gesagt. Ich hätte ihn schmoren lassen. Glaub mir, ich hätte ihn schmoren lassen. Daniel, du vielgeliebter! Oh, ich wäre still gewesen, ich hätte mich noch am Rand versteckt. Glaub's mir, ich hätte ihn schmoren lassen. Aber Daniel sagt, juhu, hier bin ich. Hätte ich nicht so schnell gemacht. Man muss doch manchmal jemanden ein bisschen schmoren lassen, oder nicht? Hättest du das nicht auch so gemacht? Ich weiß es nicht. Du weißt ganz klar, er wird rausgeholt. Anbetung kommt Gott zuteil. Gott ist in der Lage, seine Leute zu bewahren. Und wenn wir umkommen in Situationen, ist er trotzdem unser Gott, richtig? Er ist trotzdem unser Gott. Schauen wir mal eine andere Geschichte. Hebräer, Kapitel 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Dieses Wort, er schaute, das ist das Wort apoblepo, bedeutet aufblicken, hinblicken. Das ist immer, wenn jemand sich von etwas wegschaut und etwas Neues anschaut. Also er weigerte sich, seinen Wohlstand in Ägypten anzuschauen. Das Interessante ist, dieses er schaute weg, das steht im Imperfekt und es bedeutet, kommt auch nur im Indikativ vor und bezeichnet eine andauernde oder wiederholte Handlung, die in der Vergangenheit liegt. Das heißt, dieser Mose, er war angefochten. Er war angefochten, weil du musst dir mal vorstellen, 40 Jahre ist er im Haus des Pharao aufgewachsen. Ihr erinnert euch, die Tochter des Pharao, die hatte ihn im Schilf, im Nil gefunden. Mama und Schwester hatten ihn ausgesetzt, weil er ja getötet werden sollte. So, und jetzt findet die Tochter des Pharao diesen Jungen. Und sie zieht ihn auf wie ihren eigenen Sohn. Und sie bildet ihn aus. Wenn Mose sagt, als Gott ihn zurück nach Ägypten schicken will, weil Mose hatte entschieden, nach Ägypten gehe ich nie wieder zurück. Ich will mit Gott sein und fertig. Aber nicht mehr nach Ägypten zurück. Und dann kommt der Herr und sagt, Mose, du wirst zurückgehen, du wirst das Volk befreien. Und dann sagt Mose, Herr, du weißt, ich kann nicht reden. Ja, natürlich hat er glatt gelogen. Wenn du in die Bibel reinschaust, heißt es, Mose war ein gewaltiger Mann und er konnte gewaltige Reden schwingen. Nicht nur schwingen, reden, halten. Dieser Mose, der war ausgebildet, eine Nation zu leiten. Dieser Mose war ausgebildet als Sohn der Tochter des Pharao. Er war ein potenzieller König des ganzen Ägypten. Und so war er ausgebildet als Kriegsmann. Er war ausgebildet, rhetorisch klar zu reden. Er war ausgebildet, seine Stimme erheben zu können, gewaltig zu reden, eine Nation allein durch Sprechen beeindrucken zu können. So war Mose ausgebildet, steht in unserer Bibel. Und dann sagt er zu Gott, ich kann nicht reden, du, also es geht nicht mit Ägypten. Kennst du das auch? Hast du auch schon oft gesagt, Gott, ich kann nicht? Da weißt du, du ziehst gerade dein... Ja, du flüchtest gerade. Aber weißt du, was mir noch auffiel? Hebräer 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu sein. Das Wort, er weigerte sich, das Wort heißt aneomai und bedeutet leugnen. Es im Neuen Testament bedeutet zurückweisen, sich weigern. Also, wenn du den Text anschaust, das ist ungefähr so, dass seine Ziehmutter ihm sagte, Mose, du bist kein Israeli, du bist ein Ägypter, ich habe dich aufgezogen. Mose sagt, nein, ich bin kein Ägypter. Er leugnet es, ich weigere mich, das anzunehmen. Der Pharao, der Vater seiner Ziehmutter, wahrscheinlich die anderen des Hofes, sind gekommen. Mose, hör zu, Mose, wir haben dich erzogen. Es hat uns 40 Jahre Geld, Energie und alles gekostet. Wir haben dich aufgenommen wie einen Sohn. Wir lieben dich wie einen Sohn. Und Mose sagt, ich bin nicht euer Sohn. Ich gehöre nicht zu euch. Ich gehöre nicht zu euch. Er weigerte sich. Und deshalb sehen wir auch da weiter unten in dem nächsten Vers. Er schaute auf die Belohnung. Er schaute das an. Und ich hatte auch gesagt, er hat immer wieder sich entschieden. Immer wieder kam es an ihn heran. Denn es ist ja keine Sache von heute auf morgen. Die sind gekommen, also Mose, wir hatten doch gestern unser Gespräch. Willst du die Sache nicht noch überdenken? Nein, sagt Mose, er schaute wieder weg und er schaute auf die Belohnung, die er durch Christus und in Christus haben kann. Er wandte sich immer und immer wieder ab, bis er schließlich das Land auch verließ und später mit einer ganzen Nation das ägyptische Land verließ. So, ich habe so gedacht, auch für uns Gläubige, er weigerte sich, er leugnete, ich gehöre nicht zu euch, als du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Als du Jesus aufgenommen hast, hast du dich entschieden, dem König Jesus nachzufolgen. Und jetzt kommt die Welt, vielleicht dein Erziehungssystem, deine Eltern, wer auch immer kommen, sie kommen, du kannst doch jetzt nicht einfach in eine Gemeinde gehen. Du kannst doch nicht einfach diesem Jesus nachfolgen. Schau mal, wir, deine Eltern, wir haben unser Leben lang in dich investiert. Willst du dein Leben jetzt vergeuden mit frommen Leuten in der Kirche? Dann sagst du, ja, das ist meine wirkliche Familie. Das ist meine wirkliche Familie. Bekehrung bedeutet, dass du auch in eine neue Familie hineingeboren wirst. Heißt aber nicht, dass du deine irdische verachtest, aber deine wirkliche neue Familie ist die Familie Gottes. Hallo? Lebst du noch? Okay, hörst du mich noch?
Ja.
Du sagst, ich bin laut genug? Okay, gut, alles klar. So, also schau dir es an. Und das ist, es hat doch uns gekostet. Satan wird kommen. Hey, ich habe bis jetzt zur Bekehrung, habe ich dich begleitet und ich war immer dein schöner Gott. Was willst du jetzt? Warum musst du diesen Jesus, der am Kreuz gebaumelt hat? Was willst du denn mit dem? Ich biete dir alle Reichtümer dieser Welt. Ich biete dir Ansehen. Ich biete dir, dass du voll deinen Stolz und deinen Egoismus leben kannst. Ich biete dir, dass du als selbsterhabener Tunnelgräber durch diese Welt läufst und das meinst, du brauchst das Licht Gottes und der Gemeinde nicht. Ich habe dir doch geholfen, dass du im Finstern laufen kannst, damit du nicht dieses Licht des Evangeliums sehen musst. Es hat mich was gekostet, mit dir zu arbeiten, sagt Satan. Und du solltest heute eine Entscheidung treffen. Satan, heute ist Schluss mit dir. Ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Ich gehöre zu Jesus und ich folge diesem Jesus nach. Und du kannst mir gestohlen bleiben. Dich kenne ich nicht mehr. Ich kenne jetzt Jesus. Ich weigere mich, dich in Zukunft zu kennen. Ich kenne jetzt nur noch diesen Jesus. Und ich kenne seine Familie, seine Gemeinde, in die ich mich integriere und dort eingerenkt werde. Durch Glauben, Vers 27, verließ er Ägypten, fürchtete die Wut des Königs nicht. Das heißt, wenn du siehst, Thymi, er schnaubte vor Wut. So ungefähr wie einer, der Schaum vor dem Mund hat und sagt, und der Pharao sagt, ich sag dir, Mose, komm mir nicht noch, lies es nach, komm mir nicht noch mal um die Augen, dann kill ich dich. Ich kill dich, wenn du noch einmal kommst. Mose sagt, glaub mir eins, Pharao, ich komm nicht mehr unter deine Augen, hab keinen Bock drauf. Wann hört dein Bock auf, immer wieder unter Satans Nase rumzutanzen? Wann hörst du mit so einem Scheißleben auf, immer wieder unter Satans Nase rumzutanzen? Der bespuckt dich, der macht deine Seele krank, er zerstört deine Familie, er zerstört deinen Job und du gehst und tänzelst vor seiner Nase, oh, wie schön ist das Leben. Da merkst du, wie verblendet du bist total verarscht von vorne bis hinten, total verarscht. Und es ist wichtig, dass du zurückkommst zu ihm. Und das heißt von Mose, er verließ Ägypten und er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Das ist so herrlich. Auch so oft, wenn ich hier vorne stehe oder auch wenn ich unterwegs mit Menschen bete. Ich fange an, mit jemandem zu beten und dann sehe ich wie Jesus. Dann steht er da. Ich bin nie allein. Wenn ich mit jemandem von euch bete, steht immer Jesus da. Er ist immer, er wohnt auch in mir, aber er steht auch da. Und dann gucke ich, Jesus, was würdest du jetzt mit dieser Person machen wollen? Was soll ich sprechen? Was soll ich beten? Was soll ich tun? Ich frage das nicht. Wir sind ein Team. Und dann stehe ich da und dann gucke ich, was er macht. Aha, so machst du, dann mache ich das so. Dann höre ich ihn was sagen, dann bete ich das, was ich höre. So, das ist, und dann, wenn er nur einen Satz sagt, dann sage ich eben nur einen Satz. Wenn er mir sagt, sag dieser Person, sei geheilt, dann sage ich geheilt. Dann muss ich nicht herkommen und sagen, oh Herr Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Opfer am Kreuz von Golgatha. Du hast dort dein Blut für uns vergossen und nicht nur unsere Sünden hast du dort getragen. Ja, du in deinen Striemen ist uns Heilung geworden. Ich danke dir, dass wir in deinen Wunden geheilt sind und ich bete auch, dass du diese Person vor mir jetzt heilst. Und was passiert? Gar nichts, weil er das nämlich nicht gesagt hat. Er hat zu mir gerade gesagt, sag dieser Person einen Satz, sei geheilt. Und das sage ich. Alles andere ist in dem Moment, obwohl es richtig und Wahrheit ist, überflüssig und bewirkt nicht, was er bewirken will. Deshalb plappern wir, Gott nennt so Gebete plappern wie die Heiden. Nennt er das, okay? So, also es ist so wichtig, dass wir die Dinge eingehen. Beispiele Neues Testament, ich bringe euch nur eins, die Zeit läuft voran. 2. Korinther 1, Vers 8, Paulus, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Höhenflüge in Kleinasien. Das klingt, das ist doch mal, wirklich mal eine andere Botschaft wieder, ne? Über die Höhenflüge. Nein, 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 nein. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig, also mehr als wir verkraften konnten, beschwert wurden. Über Vermögen, über Dynamis, wir haben Gottes innewohnende Kraft. Aber selbst diese innewohnende Kraft konnte uns nicht mehr retten, konnte uns nicht mehr auf den Beinen halten. So geschwächt waren wir. So fertig waren wir, sagt Paulus. So fertig kann man sein im Leben. Die Bibel hat auch nicht gesagt, dass uns das nicht passieren wird. Und er sagt, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. Also sie wussten mit anderen Worten, wir werden jetzt sterben. Es ist aus. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr, wörtlich aus so großem Tod errettet. Und wird uns auch in Zukunft erretten. Auf den hoffen wir, der errettet. Auf ihn hoffen wir. Und er sagt, abgeschlossen. Wir wussten jetzt eins, nächsten Sekunden, Minuten werden wir im Jenseits sein. Wir werden dort sein, wo diese 24. Ältesten sein, im Bereich dieser Throne. Dort werden wir sein. Im Himmel. Paulus sagte, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Er sagt, das wäre besser. So, wir werden dort sein. Und dann sagt er, und dann kommt Gott ganz plötzlich und errettet uns. Das Wort heißt Ryomai. Das heißt, du schnappst jemand und rettest ihn raus. Ich weiß noch, als unsere jüngste Tochter kleines Mädchen war, war sie 2 Jahre, auf jeden Fall konnte sie schon laufen. Und wir waren im Schwimmbad. Und sie läuft das Schwimmbad, das war vollgefüllt, ebenerdig wie der Boden in der ganzen Halle. Das sah aus, als wäre es eine ganze Zunefläche. Und wir waren da noch am Unterhalten, am Reden, auf einmal sie düst los. Und dann wetzt sie, was so ein kleiner Mensch laufen konnte, habe ich da festgestellt. Ja, und dann wetzt sie los und dann Richtung diesem Schwimmbecken. Und wir noch, oh Gott, nein. Und die Schwimmmeisterin, Bademeister, wer auch immer es war, ich glaube, war eine Frau, soweit ich mich erinnere, ist ja jetzt schon fast 40 Jahre her, also 35 Jahre her, die wetzt und die Kleine, unsere Tochter ist schon mit dem Bein über dem Becken und sie schnappt sie und reißt sie weg. Das steht hier geschrieben, wir waren dem Tod nahe und plötzlich schnappt uns Gott und reißt uns raus. Gott, wenn du sagst, es ist zu Ende, ist bei Gott noch lange nicht zu Ende. Hey, sag mal deinem Nachbarn, wenn du denkst, es ist zu Ende, bei Gott ist noch lange nicht zu Ende. Oh, Halleluja. Und Paulus sagt, er wird uns auch in Zukunft retten. 2. Timotheus 4,17, einfach nur als Einschub noch. Paulus sagt, er war angegriffen. Er war in einer Verhandlung. Selbst seine treuen Begleiter, alle auf einmal verlassen ihn und Leute fangen an, gegen ihn zu powern. Und dann sagt er dort, niemand stand mir bei, aber der Herr stand bei mir und stärkte mich. Du musst wissen, im Leben, wenn dir niemand mehr beisteht, wenn du Jesus in deinem Leben hast, er ist immer bei dir. Er wird dich stärken und er wird bei dir sein. Du bist niemals allein. Der Herr ist mit uns in jeder Bedrängnis. Er weiß, dich und mich zu bewahren. David hat das so oft erlebt. 2 Statements von ihm noch rein. Psalm 34, Vers 20. Er sagt, vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Viel des Gerechten. Auch wir kommen in Schwierigkeiten. Im Neuen Testament heißt es, wir werden durch viel Trübsale, durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Das Leben läuft nicht immer glatt. Aber was sicher ist, er ist bei mir. Ich bin nie allein, egal in welcher Situation. Ich bin nie allein. Aber aus allem errettet sie ihn der Herr. Psalm 37, 39. Doch die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie retten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen. Denn sie haben sich bei ihm geborgen. Herr, bei dir bin ich in Sicherheit. Das ist egal, was kommt. Ich habe mir angewöhnt, egal welche Situation kommt, egal welche Bedrängnis kommt, einfach zu sagen, danke, dass du da bist, Vater. Oder danke, Heiliger Geist, dass du da bist. An wen ich gerade denke, danke, Jesus, du bist da. Du bist da. Du bist da. Und ein Friede ist da, weil ich weiß, er ist da, er weitet sich aus. 2. Petrus 2, aus dem Neuen Testament noch ein Statement von Schutz und Bewahrung, wo Petrus zitiert aus dem Alten Testament oder uns Begebenheiten aus dem Alten Testament vor Augen hält. Da heißt es 2. Petrus 5 fortfolgende, und wenn er, Gott, die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen, also mit seiner Familie, bewahrte, also die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, also die Sintflut. Alle Menschen gingen in der Flut unter, nur Noah und seine Familie nicht. Gott, Petrus sagt dann, mir ist den Zusammenhang gelesen, Gott bewahrt ihn. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. Also Gott vernichtete Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra waren schlimme Städte. Unsere Gesellschaft entwickelt sich ganz stark in so eine Richtung. Und wenn wir daran denken, als Gott seine Engel nach Sodom sendet, zu Lot, und sie kommen dorthin, diese Engel in Männergestalt, sofort ist das Haus von Lot umringt. Die Männer von Sodom sagen, rück diese Männer raus, wir wollen mit ihnen Sex haben. Sodom und Gomorra waren total pervertiert. Wir haben diese Sachen mit Christopher Street Day und all dem Ganzen, was hier so verherrlicht und groß und schön geschrieben wird. Das ist alles Richtung Untergang dieser Welt. Es geht Richtung Untergang. Es ist zerstört Menschen. Und wenn wir wissen, sie laufen auf den Straßen und sie propagieren ihre Freiheit. Aber guck mal rein in die Häuser. Die Selbstmordrate unter Homosexuellen ist größer als unter jeder anderen Bevölkerungsschicht. Das musst du dir einfach mal denken. Also das, was so glücklich zu machen scheint, macht also wirklich ja doch nicht glücklich. Aber Sodom und Gomorra sagten, rück sie raus. Und der Lord sagt, die rück ich nicht raus. Und sie kommen und sie hämmern an die Türen, sie hämmern an die Fenster, gib uns die Männer raus, wir wollen mit denen Sex haben, wir wollen sie. Und dann kommt ein Engel und schlägt die Leute mit Blindheit und sie finden nicht mehr den Weg und schließlich gehen sie vom Haus weg. So, und weißt du, in dieser Situation, in so einem Umfeld lebte Lot. Und da heißt es, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Gottlosen gequält wurde, denn der unter ihnen Wohnende, der Gerechte, quälte durch das, was er sah und hörte, wörtlich durch Sehen und Hören, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du unsere Welt anschaust. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du deinen Fernseher anmachst. Ich meine, du kannst nicht mal mehr alte Filme anschauen, zum Großteil. Dann muss es schon vielleicht mal ganz, ganz alt gehen. Aber alles, was ja heute an neuen Filmen, selbst als familienfreundliche Filme aufgemacht sind, wenn du sie anschaust, die Leute haben sich noch nicht mal richtig angeguckt und schon ihre Unterhose verloren und sind im Bett. Ja, du musst ja. Und die Frage ist, guckst du dir das an? Guckst du dir das an? Lot sagt, ich kann das nicht angucken. Marita und ich, wir sagen, wir können das nicht angucken. Es quält unsere Seele. Es quält uns. Es ist Unreinheit. Wir beschmutzen, wenn wir das anschauen, unsere Seele. Wir beschmutzen unseren Geist, den wir neu geboren von Gott bekommen. Wir beschmutzen ihn mit diesen Dingen. Nein, es quält uns. Und wenn wir in der Welt, es quält mich, wenn ich an eine Bushaltestelle sehe und pornografische Plakate dort aufgehangen sind, wo die Schulkinder Tag für Tag aus dem Bus aussteigen und einsteigen. Es quält mich. Weil ich weiß, diese jungen Kinderseelen, sie werden verdorben. Sie werden infiltriert mit einem Geist, der tödlich, zerstörerisch, vermodernd für ihre Seele ist. Und wenn wir können uns diese Dinge nicht anschauen. Du bist manches Mal da und du willst nur etwas schauen, vielleicht einen Bericht. Und auf einmal kommt rein irgendwie schon eine Werbung wieder für irgendeine Nacktsache oder für eine Porno. Sofort weggeschaltet, ausgeschaltet. Und manche Sender, egal wie gut sie manches Mal Dinge aufbearbeiten, auch die historisch und so wichtig. Weißt du, diesen Sender, in diesen gehe ich nicht mehr rein. RTL ist für mich der größte Schmuddelsender, wo ich da die Nachrichten gucke, unter anderem, aber ich vergleiche Nachrichten über verschiedene Sender. Er ist einer der größten Schmuddelsender, den wir in der Nation haben. Spielt sich zum einen als Saubermann auf, aber er schüttet nicht nur kübelweise, containerweise Dreck, schüttet er in unsere Gesellschaft rein. Containerweise. Das tut meiner Seele weh. Ich kann den Lot verstehen. Lot sagt, das kann man sich nicht anschauen. Ich kann als Wiedergeborener nicht da sitzen und sagen, oh, das ist halt, die Welt ist halt so. Nein, es ist eklig, es ist schlimm. Und weißt du, ich habe vorgestern gedacht, warum werden diese Filme gedreht? Ich glaube, diese ganzen Regisseure, die Filme drehen, das sind irgendwelche notgeilen Typen, die hängen davor und sie bauen diese Szenen ein. Und wenn dann diese Szene gedreht wird, sitzen da wie ein heißer Hund. Verstehst du? Fürchterlich, schrecklich, eklig. Das gucke ich mir nicht an. Müssen wir uns nicht angucken. So, und es heißt, Lot, es quälte ihn. Es quälte ihn. Es tat seiner Seele weh. Es tat in seinen Gefühlen weh. Es tat ihm in seinen Gedanken weh. Und er benutzte seinen Willen, wegzuschauen und lebte trotzdem natürlich mitten in dieser Gesellschaft. Aber was hier ist, in diesem ganzen Dreck, in dem er lebte, und im ganzen Dreck, ich weiß nicht, wie viel Dreck in deinem Umfeld ist, ich spreche jetzt nicht unbedingt den Dreck, den du vielleicht selber verurteilt hast. Da kriegst du ja Vergebung und kannst zu Gott kommen und kannst das ändern. Aber es gibt Dinge in unserem Umfeld, die können wir manchmal nicht ändern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine Botschaft für dich. Gott rettete Lot. Und dann sagt der Apostel Petrus, so wie er Noah rettete, so wie er Lot rettete, so wird deutlich, 2. Petrus 2, Vers 8, zweite Hälfte. So wird deutlich, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Hey, Gott ist fähig. Er weiß Wege, dich rauszuretten, wie du rauskommst. Wir wissen manchmal den Weg nicht mehr. Wie komme ich aus der Situation? Gott weiß, wie er dich und mich rausholen kann. Amen. Er kann es rausholen. Aber die Ungerechten, können die einfach weiter so ihr Lodderleben leben? Es scheint so. Es scheint, als geht das endlos weiter. Aber hier steht es im selben Vers. Die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, dort werden sie bestraft werden. Die Strafe kommt. Die Vergeltung kommt. Unausweichlich. So wie du und ich, wenn wir bei Jesus bleiben, in den Himmel kommen. So unausweichlich werden alle, die Jesus nicht wollen und sie sagen, ich brauche keinen Retter, einmal die ewige Strafe erleiden. Das ist Fakt. Das ist unabänderlich. So steht es geschrieben. Erinnere dich, vor ein paar Wochen, letztes Jahr, klingt gut, ne? Letztes Jahr, aber Ende letzten Jahres sprach ich zu euch über zusammengeklebt sein. Das Thema war, mit wem bist du zusammengeklebt? Erinnert ihr euch noch, die ihr da wart? Mit wem bist du zusammengeklebt? Solltest du dir unbedingt anhören. Die Leute im Internet hören es übrigens sehr gerne an. Ja? Und ich hoffe, sie setzen es auch um. Ich habe da gesagt, wenn die Bibel sagt, ein Mann wird wird ein Mensch seinem Frau oder seinem Mann anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Das Wort anhangen, im Griechischen steht das Wort kolon, die werden zusammengeklebt sein. Und dann steht auch in unserer Bibel, wer dem Herrn anhangt, ist ein Geist mit ihm. Dieses Wort Anhang, da steht auch zusammengeklebt. Wer mit dem Herrn zusammengeklebt ist, ist ein Geist mit ihm. Was ist passiert, als Jesus in dein Leben kam, als du Jesus aufgenommen hast? Dann kam er in dein Leben, richtig? Du hast ihn gebeten und er kam, richtig? Und weißt du, was Jesus in dem Moment gemacht hat? Er sagt, ich klebe mich jetzt mit dir zusammen. Ich klebe mich jetzt mit dir zusammen, damit du weißt, du bist nie wieder allein. Nie wieder allein. Ob du ihn spürst oder nicht. Ich meine mal ehrlich, sitzt du die ganze Zeit hier heute Abend und machst so? Ich sage, warum machst du das? Ja, du sagst, ich spüre mein Hemd. Nein, du hast es einfach an, du spürst es nicht mehr. Es gehört zu deinem Sein. Behalte es auch an. Es gehört einfach zu dir. Es ist ein Teil von dir geworden. So, wo wir es ja so ausziehen können, den Herrn ziehen wir ja nicht aus. Aber wer dem Herrn anhangt, also wörtlich, wer mit dem Herrn zusammengeklebt hat, ist ein Geist mit ihm. Und er sagt, bestätigt das nicht nochmal wieder mehr. Ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Ich werde dich nie aufgeben, dich nie verlassen. Ich werde in euch sein, ihr werdet in mir sein. Wir werden miteinander verwoben sein. Ob du es spürst oder nicht, ob du es wahrhaben willst oder nicht, ob du es glaubst oder nicht, wenn du Jesus aufgenommen hast, ist er jede Sekunde deines Lebens bei dir. Auch wenn du es nicht weißt, er ist trotzdem da. Aber weißt du, was schöner ist? Wenn man durch den Alltag geht und weiß, du bist da. Du bist da, Herr. Du bist da, Herr. Ich bin so froh, dass du da bist. Manchmal kommen da Tage und ich sage, oh Herr, ich bin ja so froh, dass du da bist. Manchmal, wenn Probleme rankommen, und Marita und ich, wir haben oft Probleme. Oft Probleme. Dann kommen die Probleme und sagen wir, wie gut, dass du da bist. Ja? Und wie gut, dass du da bist, Herr. Du bist gegenwärtig. So, verlass dich, stütze dich auf diesen, deinen unsichtbaren Begleiter. Ich nenne ihn mal deinen unsichtbaren Begleiter, so wie es da von Mose hieß. Er stützte sich auf den Unsichtbaren, so als würde er ihn in Realität sehen. So. Du kannst ihm wirklich vollkommen vertrauen, er ist für dich. Und Paulus erinnert uns nochmal an eine sehr wichtige Tatsache. 2. Korinther 4, 8 und 9. In allem sind wir bedrängt. Ich habe gesagt, in allem? Du sagst, ja, Gott sei Dank, bei mir ist noch nicht in allem bedrängt. Ich glaube, manchmal haben wir uns an Bedrängnis so gewöhnt, dass wir gar nicht mehr wissen, dass wir bedrängt sind. Aber wie auch immer, spielt jetzt keine Rolle. Aber Paulus sagt, in Panzis, in allem sind wir bedrängt. Aber nicht erdrückt. Paulus sagt etwas. Auch wenn es dich drückt, wenn du manchmal unter Druck gerätst, hab keine Angst, du wirst nicht zerquetscht werden. Dieses aber nicht erdrückt heißt, du wirst nicht zerquetscht werden. Weil es immer noch zwischen dir und der Situation ist noch der Herr, mit dem du zusammengeklebt bist. Und es wird dich nichts erreichen, außer was er zulässt, mehr nicht. Das ist beruhigend für mich. Und dann sagt er etwas. Ich weiß, das trifft jetzt auf euch nicht so zu, weil ihr habt für jede Situation einen Ausweg. Aber für mich ist der Vers halt jetzt wieder gut. Keinen Ausweg sehend, hast du solche Situationen mal gehabt, wo du sagst, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht? Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Früher, als ich jünger war, im Odenwald Gemeinde gegründet habe, wenn es dann nicht weiterging, dann sagten die jungen Leute immer, oh, Karma-Droppe, ich weiß nicht, ob du es kennst, Karma-Droppe, oh. Oder ich hatte jemand anders, wenn irgendwas war, es ging nicht weiter, dann habe ich gesagt, oh, Heimatland. Ja, naja, wie auch immer, Heimatland. Ich weiß nicht, was die Bedrängnis mit Heimatland jetzt zu tun hat, aber so. Keinen Ausweg sehend. Ich bin, auch Marita, wir sind in unserem Leben oftmals in Situationen gewesen, wo wir sagen, wir sehen keinen Ausweg mehr. Wir wissen nicht, wie es weitergehen könnte. Aber wir sind nicht ohne Ausweg, steht es. Weißt du, in diesen Situationen, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht und du selber nichts mehr managen kannst, wenn du selber nichts mehr deichseln kannst, dann kannst du Wunder erleben. Solange du dich am eigenen Zopf selber rausholst, brauchst du kein Wunder. Da warst du ein cooler Typ, der es mal wieder geschafft hat. Aber Paulus sagt, er sagt, oft keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Die zu Gott gehören, es gibt immer einen Ausweg. Paulus sagt, wir haben im Leben geschlossen. Da hat er reingepackt, wie bei unserer Tochter am Schwimmbad. Gepackt, weggerissen und wir waren aus der Notsituation raus. Gott ist der plötzlich Handelnde und er greift ein in deinem Leben. Nimm es mit. Vielleicht keinen Ausweg sehen. Du siehst nicht mehr den Ausweg. Du weißt nicht, wie es weitersehen könnte. Jobmäßig, familiemäßig, was auch immer. Du siehst nicht. Aber nimm es mit. Schreib es in dein Herz. Weil ich zu Gott gehöre, hat er für mich einen Ausweg. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Ja, es haut uns noch manchmal um. Aber der Herr sagt, ich nehme dich bei deiner rechten Hand und ich helfe dir wieder auf. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht doch wieder auf, weil der Herr stützt seine Hand. Ist das nicht herrlich? Ohne Ausweg sein, keinen Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg sein. Es gibt für uns immer einen Ausweg. Und wenn es auf der Erde keinen Ausweg mehr gibt, der Herr sagt, weißt du, es ist genug. Hast genug geschafft und hast genug. Der Ausweg, den ich für dich jetzt wähle, komm nach Hause. Dann gehst du nach Hause. Keinen Ausweg sehen, aber immer einen Ausweg haben. Kinder Gottes sind nie ohne Ausweg. Und weißt du warum? Nicht, weil da irgendwo jemand fremd, weit weg, erhaben auf einem Thron sitzt, sondern weil wir mit ihm zusammengeklebt sind. Das könnten wir mal machen. Du, wir beide, wir holen heute Sekundenkleber. Kennst du Sekundenkleber? Den tust du drauf. Eine Sekunde sind wir vereint. Ja, da sind wir vereint. Und dann, und du willst dann weggehen? Und dann sage ich, nein, hier geht's lang. Von da an müsstest du jeden Tag nur noch in die Gemeinde gehen, denn du musst ja mit mir jetzt gehen. Du bist ja mit mir zusammengeklebt. Und wenn wir uns trennen wollen, das macht au. Das geht schwierig. So, wir sind mit ihm zusammengeklebt. Wir sind mit ihm zusammengeklebt. Und weißt du, das beruhigt mich. Ich bin gern mit Jesus zusammengeklebt. Sag mal deinem Nachbarn, du, und wenn das bis jetzt noch nicht so ist, dann sprich es als Glaube, dass es Realität wird. Ich bin gern mit Jesus zusammengeklebt. Sag mal deinem Nachbarn, manchmal sehe ich keinen Ausweg. Aber du musst wissen, ich bin nie ohne Ausweg. Jesus hat immer einen Weg für dich und mich. Amen. Halleluja. Und jetzt preisen wir ihn. Ich wollte euch das einfach so mit, das ist zum Jahresende, an dem Samstagabend, als ich dann mich hinlegte und nicht zum nächsten Sonntag hier war, da habe ich gedacht, oh schade, das hätte ich so gerne mit euch geteilt. Deshalb, ihr habt auch nicht die Jahreslosung. Ich habe erst die Jahreslosung euch heute mit euch teilen wollen. Aber gestern der Herr sagt, nein, das ist das Thema. Ich will, dass sie wissen, dass ich unentwegt mit ihnen bin. Wie pflege ich diese Gegenwart? Da kommt jemand kommt und baggert dich an, negativ irgendwie im Leben. Und du hast zu mir einen, danke Herr, du bist mein Schutz. Du bist ja da. Da kommt eine Sorge, oh wie gut, dass du da bist, Herr. Da ist der Ehemann, der wieder nicht gehorcht. Und du sagst, danke Herr, du bist da. Da ist die Ehefrau, die nie gehorcht. Weißt du, wenn wir diese Dinge, der gehorcht nicht, weißt du, was du damit sagst? Ihr habt keine Beziehung miteinander. Aber die Frage wäre, gehorchst du Jesus? Du willst, dass dein Ehepartner dir gehorcht. Gehorchst du ihm? Warum erwartest du von deinem Ehepartner, dass er dir, deinem Rat oder deinen Sachen folgen will, soll, wenn du dem Rat von Jesus nicht folgst? Das ist doch eine Vermessenheit, oder? Also wenn du Jesus nicht gehorchst und du wärst mein Mann oder meine Frau, glaub mir, auf dein Wort würde ich null Wert legen. Null. Ich würde keinem Mann, keiner Frau, mit der man verheiratet wäre, gehorchen, wenn diese Person nicht Gott gehorcht. Würde ich im Leben nicht tun. Würde ich sagen, pack dich an deine Nase und gehorch erstmal Gott. Pack dich an deine Nase und gehorch Gott. Oder? Habe ich Unrecht? Nein, ich habe Recht. Aber Marita und ich, wenn wir nicht jeden Tag pflegen, sagen, weißt du, wie schön, Marita, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Weißt du, das ist ein kurzes Wort. Manchmal besser als zwei Seiten geklauter Liebesbrief. Meine liebe, herzgeliebte Marita, schön mit dir zu sein und mit dir. Und dann, weißt du was, wird Marita sagen, hey, der Brief kotzt mich an. Aber neulich hast du gesagt, Schatzilein, ich hab dich so lieb. Das ging mir runter wie Öl, verstehst du? Oder andersrum. Oder weißt du, mir ging es nicht gut, dann jetzt über den Jahreswechsel. Ich sitze da am Esstisch, habe da mein kleines Breichen da gegessen. Kein Steak, Breichen. Püriertes Zeug hat Marita gemacht. Das habe ich da. Und dann kommt sie mit ihrer Hand über den Kopf. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr, dass du den Herbert wieder gesund machst. Danke, dass du den Herbert gesund bist. Glaub nicht, dass ich deshalb den Wunsch verspüre, jetzt ständig krank zu sein, um solche Streicheleinheiten zu bekommen. Nein. Auf gar keinen Fall. Denn die kriege ich auch sonst, auch wenn ich gesund bin. Okay? Aber wie pflegst du es? Gott, du bist da. Du wirst am Anfang nichts merken von Gott, wenn du das anfängst zu tun. Aber wenn du dir angewöhnst, in jeder Situation deines Lebens zu sagen, danke, du bist da, Herr. Danke, du bist da, Herr. Danke, du bist da, Herr. Wie gut, dass du da bist. Auf einmal wirst du merken, er ist da. Auf einmal wird sich in deinem Leben spürbar, merklich die Gegenwart Gottes manifestieren. Dann weißt du, wovon ich rede. Dann weißt du, wovon ich rede. Okay? Möchtest du noch eine Berührung mit Gott heute Abend? Okay, die Zeit ist fortgerückt, macht ja nichts. Ne? Wir hatten am Wochenende diese Konferenz, an der wir da teilgenommen oder die wir miterlebt haben. Und ich kann dir sagen, die Gottesdienste gingen alle 2,5, 3 Stunden. Und die Gegenwart Gottes, sie war da, sie war hier. Es war Gott zum Anpacken. Wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ich will eine Berührung mit dem Herrn, und wenn du dann sagst, ich will, Herr, eine Berührung mit dir heute Abend. Ich kann dich berühren, dann hat Herbert dich berührt. Ich werde vielleicht auch kommen und dich segnen. Aber heute Morgen sind Leute hier nach vorne gekommen. Und ich möchte, dass du kommst und dass du zu Gott kommst. Nicht zu Gott kommst und Händen und oh Herr, berühre mich mal. Und vielleicht noch ein Kaugummi. Berühre mich mal, Herr. Na, dann musst du erstmal weiter pflegen, Gemeinschaft mit deinem Kaugummi. Ja, ich habe nichts gegen Kaugummi. Aber weißt du, ich meine, du willst was von Gott. Und du kommst zu Gott wie jemand, Gott sagt, ich möchte dir das Geschenk meiner Gegenwart machen. Dann kannst du nach vorne kommen und schaust dir einfach nach vorne, hältst deine Hände auf, sagst, Gott, ich empfange jetzt deine Gegenwart, ich empfange dich. Ich will deine Gegenwart in meinem Leben haben, jeden Tag. Ich will sie spürbar, ich will sie erlebbar haben. Und dann wird Gott kommen, der Heilige Geist, der hier ist, wird dich berühren. Du kommst hier nach vorne, schließt deine Augen und sagst, Herr, ich brauche jetzt eine Berührung mit dir. Ich brauche jetzt eine Berührung mit dir. Und dann wird der Herr dich berühren. Meine Mitarbeiter sind hier mit. Wir haben das so, selbst auf der Bühne, wenn jemand weiß, von Gott einen Eindruck hat, dir zu dienen, dir ein Wort zu sagen, dann kann er runterkommen, bewegen uns hier frei. Und ich bitte euch Mitarbeiter auch zu hören, schau, was Gott auch den Anwesenden mitzuteilen hat. Aber du kommst nach vorne, schau nicht umher, halt die Hände mal auf wie jemand, der das Päckchen, wie bei Amazon am Tor, das Amazon-Päckchen in Empfang nehmen. Hier empfängst du nicht Amazon, hier empfängst du Gegenwart Gottes. Gott, ich empfange dich, deine Gegenwart. Dich, Herr. Und dann wird er dich berühren. Aber schließ deine Augen, lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken. Schau nicht, was der Nachbar macht. Du willst eine Begegnung mit Gott. Und wenn du das willst, wird er kommen. Der Heilige Geist wird auf dich kommen und wird auf dir ruhen. Und er wird dir begegnen. Du wirst in eine neue Dimension der Gegenwart Gottes, der Begegnung und des Lebens mit Gott kommen. Ich lade dich dazu herzlich ein. Zu dem Bild am Anfang. Das ist jemand, du gräbst deinen eigenen Tunnel. Das heißt, du gehst deine eigenen Wege. Und deine eigenen Wege, sie bringen dich nur ins Chaos. Gott sagt, hör das heute auf. Es ist dein Kairos-Tag. Ich will, dass das nicht untergeht. Du musst diese eigenen Wege aufhören. Und heute diese Stunde Gottes ergreifen. Und sagen, ich stelle mich dem Licht und dem Gehorsam Gottes. Wenn du das an dir vorübergehen lässt, wirst du in der nächsten Zeit nicht zu Gott kommen können, denn Gott sagt, deine Stunde dafür ist heute. Sie ist heute. Sie ist heute. Okay?
Jesus ist hier. Heiliger Geist, du bist hier. Heiliger Geist, du bist hier. Heiliger Geist, du bist hier. Ich spüre die Gegenwart Gottes so stark. Ich merke richtig, wie es durch meinen Körper fließt. Gott sagt, ich sehne mich danach, dich zu berühren. Wenn du es möchtest, sagst du, berühre mich, Herr. Berühre mich, Herr, ich will dich, Herr. Berühre mich, Herr, ich will dich, Herr. Ich will dich, Herr. Ich will dich, Herr. Oh, we love your presence. Wir lieben deine Gegenwart, Jesus. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben es, dass du uns berührst. Herr, ja, mach deine Hände auf, wie einer, der ein Paket empfangen will. Wenn dir Sünde bewusst ist und du sagst, Mensch, die steht gerade so stark zwischen mir und Gott, dann bekenn sie doch einfach. Sag, Herr, vergib mir, ich habe gesündigt. nicht nur gegenüber meinen Mitmenschen, sondern auch gegen dich, Gott. Vergib mir, Jesus, und wasch mich in deinem Blut. Aber dann schließ damit ab, denn der Herr möchte dich berühren. Heiliger Geist, berühre bitte die Menschen, die hier vorne sind, meine Brüder und Schwestern. Berühre sie. Du musst wissen, er berührt dich nicht, weil du es verdient hast. Er berührt dich einzig und allein deshalb, weil er dich lieb hat. Er berührt dich, weil er dich lieb hat und weil er dich will. Du bist sein Wunschkind. Er will dich. Er berührt dich, weil er dich lieb hat. Er berührt dich, weil er dich lieb hat. Nicht, weil wir es verdient haben. Wenn es nach Verdienst ginge, dann könnte ich nicht mehr in seiner Gegenwart leben. Niemand von uns. Touch me, Lord. Sag, berühre mich, Herr. Berühre mich, Herr. Oh, er ist hier. Einfach nur dich, Herr. Manche werden dabei Heilung auch in ihrer Seele erleben. Das ist ein Nebenprodukt der Berührung mit ihm. Manche werden Heilung in ihrer Seele oder vielleicht im Körper leben. Immer wieder sind Leute gerade in solchen Momenten einfach geheilt worden. Wir haben am Wochenende gehört von einem Zeugnis, ein Hells Angel. Dieser Hells Angel ist mit seinem Motorrad auf der Straße verunglückt. Ein LKW überfährt seine beiden Beine, alle Knochen zerbrochen. Das Einzige, das um die Knochen zusammenzuhalten war, er bekam in beide Beine Eisenplatten eingebaut und Eisenstäbe, 4 Stück. Und jetzt kam er in den Gottesdienst. Und er kam mit seinem Rollator und mit den steifen Beinen. Und dann kam er und Gott berührte ihn. Gott berührte ihn. Weißt du, was bei ihm passierte? Nach der Berührung mit Gott, er hatte keine Eisen mehr in den Beinen. Die Ärzte haben hinterher alles untersucht. Die Eisen in seinen Beinen verschmolzen sich mit den Knochen und wurden zu Knochen und er war komplett wiederhergestellt. Das kann keine Handauflegung machen. Das macht nur Jesus. Empfange eine Berührung von ihm. Er ist der Heiler. Aber er will nicht nur einfach nur unser Heiler und unser Servicemann sein. Ich will dein Vater sein. Ich möchte mit dir leben, sagt er. Ich möchte mit dir leben. Jeden Tag mit dir Beziehung pflegen. Also bitte ihn, berühre mich, Herr. Herr, komm, berühre die Leute. Berühre deine Kinder. Hier sind deine Söhne und Töchter, Heiliger Geist. Hier sind deine Söhne und Töchter. Berühre sie, Heiliger Geist. Hier sind deine Söhne und Töchter. Hier sind deine Söhne und Töchter. Berühre sie, Heiliger Geist.